tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna,
Boris.
Yeah, yeah.
Boris, jetzt
if you wanna be
mal.
My lover, you gotta
Denk
get my friends.
Make
Solange
it last duscht.
Forever. Friendship never ends.
Der hätte dir auch gleich einen Bart einlassen können, Boris. Jetzt komm mal da aus der Dusche raus.
Ja, Christian, was ist denn los hier? Mensch. Ach.
Ja, sorry, aber wir müssen jetzt hier mal eine neue Folge aufzeichnen.
Ach.
Ja. Und trifft sich eigentlich aber sogar ganz gut, dass du aus dem Bad kommst, denn es geht um Kosmetik.
Ja, aber warte mal, ich trockne mich echt erstmal noch schnell ab, so ganz nass, da wird mir kalt. Ich hab auch, muss ich ehrlich sagen, keinen Heizlüfter an, weißt ja, also ich bin
das
heute
ist
mal,
auch gut.
Ist auch gut so. Und mach mich schön für die Aufnahme.
Du hast Bock aufs Thema.
Absolut.
Okay, klasse, dann herzlich willkommen bei King Kong Klima. Dann können wir auch gleich mal deinen Spiegelschrank auseinandernehmen, was da so alles Umweltschädliches oder Freundliches drinsteckt.
Ja, und worauf müssen wir achten und was einem dabei helfen kann, nicht den Überblick zu verlieren, aber jetzt auch mal die Tür zu und lass mich fertig machen. Du wirst dann merken, ich rieche richtig gut, wenn ich raus. Wobei, du kannst es gar nicht riechen. Es geht ja gar nicht übers Internet.
Ja, trotzdem habe ich dich skurrilerweise beim Duschen gestört. Ja. Also, das sind Dinge durch die Digitalisierung möglich. Das hätte
das
man
hätte
kaum
vorher.
Träumen gewagt,
ja.
Nicht? Ja. Mhm. Okay, also, während Boris sich jetzt hier einnebelt und einschmiert, verrate ich euch schon mal, worum es geht. Neben dem Thema Klimaschutz geht es natürlich auch um andere Umweltaspekte. Es geht um Rohstoffe wie Erdöl, wie Palmöl. Es geht auch um Mikroplastik und natürlich darum, wie das Ganze in die Kosmetik gelangt und schließlich in die Umwelt. Also wascht euch die Ohren.
Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Dembrowski und Christian Noll.
Ich will dich einfach mal so ein bisschen abprüfen zum Thema Werbeslogans. Welche Werbeslogans kennst du aus der Kosmetikbranche?
Boah, das ist echt auch ein bisschen das Problem. Ich kenne wahrscheinlich nur ganz alte, als man noch Fernsehen im Sinne von Werbung, Werbeunterbrechung geschaut hat. Ich kenne da eigentlich nur, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Kennst du Schwarzkopf?
Ja, Schwarzkopf, aber warte mal, wie heißt der Slogan? Nee.
Hauptsache schönes Haar.
Echt, Hauptsache schönes Haar? Ist eigentlich mein Motto.
Ja. Shampoo, Shampoo, kannst du auch singen, wenn du willst?
Das kenne ich gar nicht.
Shampoo, Shampoo.
Echt?
Bringt Spannkraft ins Haar.
Nee, kenne ich überhaupt nicht.
Douglas?
Come in and find out.
Ja, okay, also du kennst dich aus. Kein Wunder, es werden nämlich jährlich 1,7 Milliarden Euro für Kosmetikwerbung ausgegeben und die Deutschen greifen gerne zu und geben über 150 Euro pro Kopf und Jahr für Kosmetik aus. Tendenz steigend. Naturkosmetik hat daran nur einen ganz kleinen Anteil an der Branche, nämlich weniger als 10%.
Mhm.
Was gibst du so aus für Kosmetik im Jahr?
Oh, im Jahr kann ich nicht sagen, aber ich würde sagen, schon so im Monat zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, wie viel man eben benötigt und was leer ist.
Ja, okay. Also, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Kosmetik sprechen? Das Wort kommt aus dem Altgriechischen, ich schmücke. Also beispielsweise reinigen, pflegen, schützen ist ein Bereich. Dazu gehören Seife, Hautcreme, Sonnenmilch, Mund- und Zahnpflege, Haarbehandlung, dekorative Anwendungen wie Lippenstift oder Make-up.
Mhm.
Und natürlich auch ganz wichtig, die Beeinflussung des Körpergeruchs. Bei Videokonferenzen nicht ganz so entscheidend.
Ja.
Eigentlich fast so überflüssig wie die Hose. Parfüm, Deo. Ne?
Ja.
Und im weiteren Sinn natürlich auch kosmetische Behandlungen. Darum soll es aber nicht gehen.
Okay.
Und was glaubst du, Boris, was verbrauchen die Deutschen mengenmäßig am meisten, welche Kosmetikprodukte?
Oh, ich denke, was du jetzt alles aufgezählt hast, wenn da wirklich Seife dazu gehört, dann wirklich so Duschshampoo, Duschgel und sowas in der Richtung. Wobei, ich glaube, jetzt in der Corona-Krise deutlich weniger. Das ist ja auch das Gute an Videokonferenzen. Man kann gerne mal sagen, ich habe heute schlechtes Internet. Ich kann leider mein Video nicht einschalten, wenn man eben morgens mal nicht die Haare gewaschen hat. Dann kann man auch mal die schlechte Leitung vorschieben. Das ist mir jetzt in letzter Zeit öfters passiert.
Tatsächlich. Also du hast das gemacht oder du hast Leute dabei ertappt?
Nee, tatsächlich hatte ich noch nicht irgendwie wirklich mich gestylt und da dachte ich mir, heute ist meine Internetverbindung einfach mal schlecht.
Okay, ich sehe dich im Video, du siehst wie immer hervorragend aus.
Mhm.
Also du hast recht, Haarwaschmittel 135.000 Tonnen im Jahr in Deutschland.
Krass.
Und danach du später 100.000 Tonnen im Jahr. Und wo wir schon mal bei Tonnen sind, was bedeutet das für die Umwelt? Die Umwelt wird ja auf verschiedene Arten beansprucht.
Also, das bedeutet, in welcher Art?
Also beispielsweise fürs Klima durch den Energieverbrauch bei der Produktion, Transport, Nutzen, Entsorgung von Kosmetikprodukten und Verpackung. Also ähnlich wie bei vielen anderen Produkten oder Bereichen, über die wir schon gesprochen haben.
Mhm.
Was noch?
Ja, ich denke mal, man benötigt wahrscheinlich einen Haufen Wasser. Einfach für die Produktion genau. Von den ganzen schönen Kosmetika. Und natürlich Rohstoffgewinnung ist ja eigentlich das Grundsätzliche, ja. Also, und da bin ich mir gar nicht so sicher. Hast du wahrscheinlich ein bisschen besser recherchiert? Man hört es ja immer wieder. Was ich total befremdlich finde, ist, dass wirklich die Kosmetika ganz oft eben auch aus Mineralöl bestehen sollen oder Bestandteile haben. Und das ist etwas, wenn man sich irgendwie überlegt, dass man da irgendwie Rohöl auf seine Haut schmiert oder in die Haare reinmassiert, irgendwie ein bisschen komisch. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Aber ja, genau. Also Mineralöl sprechen wir gleich drüber, und worüber wir auch sprechen wollen, ist Palmöl. Und da geht es dann natürlich auch um die Zerstörung von Naturraum, etwa durch Entwaldung. Mhm. Ja, und am Ende des Tages entsteht natürlich eine Menge Abfall für die Verpackung, aber auch beispielsweise Mikroplastik. Auch das ist gleich ein Thema. Aber fangen wir erstmal mit den Treibhausgasen an. Die Firma Henkel hat vor einigen Jahren mal untersuchen lassen, wie viel CO2 eigentlich anfällt für eine Haarwäsche bei 40 Grad Wassertemperatur, nämlich 290 Gramm CO2. Wir hatten solche Vergleiche ja auch schon mal immer im Klimakochbuch gehabt. Was ist das ungefähr? So viel kann auch in einem Kilo Tomaten aus Spanien stecken oder in einer Autofahrt von 2 Kilometern. Ja, und wobei entsteht das meiste CO2? Was glaubst du?
Also ist da alles mit drin gerechnet, dann könnte ich mir vorstellen, eigentlich das warme Wasser, das aus dem Hahn kommt. Weil wenn du sagst, man benutzt eben nur so ein, keine Ahnung, je nachdem, ein bisschen Shampoo, das kann nicht so viel CO2 beinhalten.
Haselnussgroße Menge, sagt man immer.
Ja, ja, genau, ja, ja.
Genau, also 94% der Emissionen, sagt Henkel, entstehen für das warme Wasser. Das sind 270 von diesen 290 Gramm. Den nächstgrößeren Anteil hat dann die Entsorgung im Klärwerk, und für Herstellung, Transport, Verpackung, da sind dann weniger als 2%. Also wenn es jetzt nur um CO2 ging, könnte man sagen, pfeife auf das Shampoo, dusche einfach nicht so lange und so häufig. Ja, und es gibt aber natürlich auch andere Umweltauswirkungen, zu denen wir gleich kommen.
Ja? Mhm. Also es ist eher klimatisch, wie wir sagen, eher ein Peanut in dem Sinne.
Ja, oder eine Hazelnut. Ich fand das so ein bisschen komisch, dass die Industrie sagt, ja, das meiste wird daher für das warme Wasser verbraucht, weil wenn wir uns angucken, wie so ein ökologischer Fußabdruck zusammengesetzt wird, dann ist das warme Wasser jetzt letztendlich schon bei Raumwärme und Warmwasser bilanziert. Ne? Also dann halt zu sagen, ja, die Verbraucher sind schuld, macht man sich ein bisschen einfacher mit. Deswegen habe ich mir auch nochmal angeschaut, wie sieht das denn bei Anwendungen aus, für die man beispielsweise kein warmes Wasser braucht.
Okay.
Also beispielsweise Haarspray. Benutzt du sowas?
Kann mal vorkommen, wenn ich wieder in die 80er-Jahre-Disco gehe.
Ja, genau. Also da war Haarspray ja noch viel schädlicher, weil da war der FCKW
drin. Zum Toupieren. Das hat man sich immer schön damals so zu der, bei Guns N' Roses oder wie heißen die noch? Queensryche oder so, diese Metal- oder Hardrock-Bands, die haben sich so geil die Haare toupiert. Ja. Würde ich gerne mal an dir sehen. Sollten wir mal machen.
Ja, genau. Die letzten Haare, die ich habe, da mache ich mir eine geile Frise raus. Ja, also ich habe ja gerade das Stichwort FCKW genannt. Das ist ja nicht mehr drin, aber es sind trotzdem noch Treibmittel drin oder Treibgase drin, die auch aus Erdöl hergestellt werden und die dennoch klimaschädlich sind. Ja, also klimaschädlicher als reine Luft zumindest. Mhm. Und die machen nicht selten 80% des Inhalts aus.
Okay. So,
und hinzu kommt natürlich, dass diese Spraydosen wegen des großen Drucks auch nochmal in Aluminium verpackt sind.
Ja.
So erzeugt so ein Haarspray aus so einer Sprühflasche 4-mal so viel Treibhausgase wie Pumpsprays. Die gibt es ja auch, ne? Da ist dann so ein kleines Röhrchen drin. Ja. Und bei diesen Pumpsprays macht dann die Nutzungsphase, wenn man es jetzt mit dem Shampoo vergleicht, natürlich nur einen winzigen Teil der Klimabilanz aus.
Dann ist es aber manchmal so, es gibt ja auch Deos, die in so einer Aluminiumdose sind, wo dann drin steht, es gibt aber im Produkt selber kein Aluminium. Aber ja. Ist es vielleicht außenrum? Das ist ja auch wieder schräg.
Ja, genau, aber das hat dann ja eher Gründe, dass man denkt, dass das Aluminium, oder es gibt Vermutungen, dass das Aluminium gesundheitsschädlich ist, da geht es weniger um die Umwelt, aber die Aluminiumverpackung selber, Aluminium ist ein Metall, was sehr energieintensiv hergestellt wird.
Ja.
Dir ist vielleicht aufgefallen, anders als sonst bin ich jetzt irgendwie nicht mit der großen Zahl mit der Tür ins Haus gefallen, wie viel Anteil hat eigentlich die Kosmetikbranche am CO2-Fußabdruck? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen, und ich habe da auch relativ wenig zu gefunden, und auch insgesamt, wenn es um nachhaltige Kosmetik geht, geht es eher um andere Themen. Das heißt, ich musste mich da ziemlich durchkämpfen. Es gab auch echt wenige Studien, also es war wesentlich schwieriger als beim Internet oder bei anderen Themen. Ich habe aber bei einzelnen Kosmetikunternehmen tatsächlich dann nochmal Zahlen gefunden, wenn es um einzelne Produkte geht, ne? Also wie viel CO2 steckt in einer Packung. Beispielsweise 30 Gramm Nachtcreme. Wie viel CO2 stecken in 30 Gramm Nachtcreme?
Boah, da ich jetzt in meinem Alter wahrscheinlich erst in den nächsten 2-3 Jahren zu Nachtcreme greifen werde, fällt mir das jetzt auf Anhieb schwer, da aus meinem Wissensfundus zu schlürfen. Aber ich würde jetzt mal sagen, so 500 Gramm?
Ja, ein Kilo. Ne? Also gar nicht mal schlecht.
Ein Kilo.
60 Milliliter Sonnenmilch. Auch ein Kilo, ja, 0,68 Gramm. 4 Gramm Lippenstift.
Ja. Na, da ist vielleicht irgendwie, also vielleicht ist da, weil der so klein ist, ganz viel CO2 drin. 2,5 Kilo.
Nee, 160 Gramm. Okay. Hier ist übrigens die Produktion deutlich emissionsintensiver. Die nimmt hier 30% Anteil an dem Product Carbon Footprint, wie man so schön sagt, an. Mhm. Bei Shampoos und Conditioner, die haben es jetzt mal auf die Packung auch gerechnet, sind es 13 Kilogramm pro 500 Milliliter, aber eben wegen der Anwendung mit dem warmen Wasser.
So. Okay.
Wenn ich jetzt aber aufs Kilo umrechne, hat die Nachtcreme tatsächlich den größten CO2-Fußabdruck. Und das Shampoo hätte, würde ihm nicht der Warmwasserverbrauch zugeschlagen, den kleinsten.
Okay.
Ist natürlich die Frage, ist das jetzt korrekt gerechnet von der Industrie oder ist das Greenwashing?
Mhm. Ja, mich würde auch interessieren, ist da tatsächlich auch diese ganze Forschung, die ja immer sie vorgaukeln in ihrer Werbung, dass da dann irgendwelche Forscherinnen und Forscher in weißen Kitteln dann die nächste Hydrologen oder wie auch immer Salbe plötzlich irgendwie, und das sind ja riesige, riesige Forschungslabors, wo sie dann angeblich danach suchen, die beste Formel zu finden. Ist das alles da eingerechnet?
Ja, wenn das
oder
stimmt,
ist es eigentlich verarscht?
Müssen die eigentlich den höchsten CO2-Ausstoß haben?
Genau.
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist schon so, dass es chemisch sehr komplexe Formeln sind. Vor allen Dingen auch petrochemische Formeln, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Also
Okay. Ich
fand das aber aufschlussreich, was ich da gefunden habe bei Shiseido, und das zeigt aber eben auch ganz schön, dass die Unternehmen das Thema aus meiner Sicht schon ernst genommen haben, eben auch wirklich eben die komplette Wertschöpfungskette sich anschauen, wo CO2 entsteht, halt tatsächlich eben von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Was man aber nicht finden konnte, ist, wie gut ist denn jetzt Shiseido im Verhältnis zu Schwarzkopf? Ne? Und bei solchen Benchmarks sind halt viele Industriezweige leider sehr zurückhaltend. Ja?
Okay.
Ja, also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen würde zum Thema Klimaschutz, auch wenn ich nicht genau rausbekommen konnte, wie viel CO2 durch Kosmetikprodukte verursacht werden. Sie sind natürlich Teil des sogenannten sonstigen Konsums. Der macht 40% unserer Treibhausgasemissionen aus. Also aller Verbrauchsbereiche neben den großen, also die großen Wärme, Mobilität, Ernährung, Strom, haben wir ja schon behandelt, den sogenannten öffentlichen Verbräuchen. Und wofür die Kosmetikprodukte natürlich auch stehen, ist das ganze Thema graue Energie. Also da geht es natürlich um die Energie der Rohstoffgewinnung bis hin zum Laden und natürlich auch die Energie, die in der Entsorgung verbraucht wird. Ja, und man sieht aber eben auch hier, dass die Nutzung eines Produktes eben in vielen Bereichen eben auch sehr viel ausmacht.
Ja, also deutlich weniger Haare waschen.
Ja,
ist
also
der erste Tipp, den wir geben könnten. Oder einfach Shampoo rein und nicht auswaschen.
Ja, also es ist tatsächlich, es ist, man kann sich jetzt halt überlegen, nehme ich jetzt irgendwie ein anderes, klimafreundlicheres Waschmittel? Ne? Oder
es gibt Trockenshampoo. Hast du das da mal gekriegt? Hast du es schon mal ausprobiert?
Das ist halt auch wieder eine Sprühflasche. Ne? Und woraus dann die Partikel sind? Ist das beispielsweise Mikroplastik? Weiß ich nicht.
Ja. Ja. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich finde es immer noch schräg.
Kommen wir mal zu den Substanzen.
Was steckt drin?
Also Palmöl beispielsweise ist in 70% aller Kosmetikprodukte enthalten. Und was ist das Problem mit Palmöl?
Na, es werden ja riesige Wälder, beispielsweise Waldflächen abgeholzt, um dort eben Palmölplantagen anzubauen. Das sind dann Urwälder, wo beispielsweise auch ja, sozusagen Naturschutzgebiete von Tieren sind und die dann eben keinen Lebensraum mehr haben. Und dementsprechend natürlich natürliche CO2-Speicher ebenfalls verloren gehen.
Genau.
Palmöl steckt eigentlich auch... Ja, steckt auch in Nutella. Ist genauso schlimm. Kann man sich aber nicht die Haare mitwaschen.
Hast du schon ausprobiert?
Ja.
Da kannst du dir wieder so eine geile Heavy-Metal-Tolle mitmachen.
Genau. Wobei, ja, so richtig, ja.
Ja. Also das Problem ist halt tatsächlich, die Wälder sind kohlenstoffsenkend, die speichern CO2 und das geht dann natürlich eben verloren. Und die Waldböden selber, die speichern 4-mal so viel CO2 wie die Böden der Plantagen. Und Palmöl ist inzwischen die wichtigste Ölpflanze vor Soja und Rapsöl. Und 90% des Palmöls, das weltweit verwendet wird, stammt aus Indonesien und Malaysia. Und wie groß eigentlich diese Größenordnung ist, das wird, glaube ich, deutlich, wenn man sich anschaut, dass laut WWF Indonesien inzwischen der drittgrößte Treibhausgasemittent der Erde ist nach den USA und China. Wenn man diese ganzen Treibhausgaseffekte durch die Entwaldung und mit dazu rechnen. Ja?
Also die stoßen in dem Sinne nicht aus, aber durch das Verlorengehen dieser Speicher kann man eigentlich hochrechnen, dass sie extrem viel CO2 verursachen.
Das wird halt auch in die Atmosphäre freigesetzt. Ne?
So ist es
schon genau, so, ja. Aber es ist halt eben anders als in anderen Ländern, eben nicht aus der Energieerzeugung oder in der Industrie, ja, sondern aus der Entwaldung, aus der Landnutzungsänderung, aus der Entwässerung und beispielsweise auch aus der Zersetzung und Verbrennung von Torfböden.
Mhm. So. Und natürlich auch die Biodiversität, die darunter leidet, ja, also man weiß auch, die Orang-Utans dort, die sind natürlich vom Aussterben bedroht, genau deswegen, weil sie kaum Lebensraum mehr finden.
Ja, und das finden wir als Menschenaffen selber natürlich nicht so geil.
Nee, wenn wir King Kong wären, könnten wir hingehen und einfach mal die Plantagen platt machen.
Ja, genau. So, und wie viel Anteil hat jetzt Kosmetik daran? Du hast ja selber schon gesagt, im Nutella steckt das auch. In Indonesien hat erstmal der Palmölanbau selber einen Anteil von 11-16% an der Entwaldung. Da gibt es auch noch andere Gründe. Und in der Hauptsache kommt Palmöl tatsächlich für Nahrungsmittel zum Einsatz oder für energetische Zwecke wie Biodiesel. Und Kosmetik hat hier wiederum auch nur einen kleinen Anteil. Aber immerhin, wenn ich es jetzt mal in Tonnen rechne, in Deutschland 66.000 Tonnen Palmöl für Seife. Momentan wahrscheinlich eben mehr, weil mehr Seife gekauft wird. Und 22.000 Tonnen für weitere Kosmetikprodukte. Ja, also das sind etwa 4% der Palmölnutzung in Deutschland. Und auch hier ist Kosmetik eben nur ein kleiner Teil neben vielen anderen, und bei denen Palmöl verwendet wird und bei denen auch auf Palmöl verzichtet werden könnte. Das ist wie immer eine Preisfrage. Palmöl ist sehr effizient im Anbau. Palmöl ist billiger und wirtschaftlich interessanter als viele andere Öle. Und darum geht es natürlich eben dann auch bei Verbrauchern darum, darauf zu achten, Alternativen zu nutzen, Lebensmittel ohne Palmöl kaufen. Das gleiche auch bei Kosmetikprodukten, wenn es um Mobilität geht, am besten mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV fahren und das Auto stehen lassen, wenn es geht.
Mhm. Aber Palmöl ist, finde ich, wirklich eine schwierige Sache, weil du mittlerweile ist das ja fast in allen Produkten irgendwo mit drin. Und von daher macht es das einfach für uns Verbraucher wahnsinnig schwer, da immer eine Alternative, ja, zu finden, weil du wirklich das Kleingedruckte hinten auch lesen musst und nicht genau weißt, wie viel steckt da jetzt auch wirklich drin. Also man weiß es ja selber auch, bei Bioprodukten steckt beispielsweise auch oft Palmöl drin.
Also 70% aller Kosmetikprodukte enthalten Palmöl. Ne? Das ist schon heftig, man kann darauf achten, wir sprechen gleich auch noch über Siegel. Was man aber auch nicht weiß.
Wie sieht es mit Erdöl aus?
Wie sieht es mit Erdöl aus? Genau, da weiß man eben auch nicht, wie viel Erdöl steckt eigentlich da drin. Das ist ja bei vielen Alltagsprodukten so. Also ich fand beispielsweise mal erschreckend rauszufinden, dass Kaugummi im Prinzip ja auch aus Erdöl besteht. Ne? Also da kaut man ja lustig drauf rum. Eigentlich ist es ja Erdöl.
Gibt es aber welche aus Zeug, was auch im Bioladen gibt? Schmeckt nicht, aber es ist eine Alternative für die Leute, die nicht darauf verzichten können. Ich brauche gar keine Kaugummis, aber
vor allen Dingen jetzt bei Tonkonferenzen braucht man keinen frischen Atem.
Ja, stimmt auch wieder.
Das Perfideste finde ich tatsächlich bei Kaugummi, da steht einfach drauf, das würde Kaumasse enthalten, aber nicht, woraus die Kaumasse besteht. Mhm. Bei Kosmetikprodukten, da gibt es eine Deklarierungspflicht. Das sind ja dann diese englischen Begriffe, die da draufstehen, und dahinter versteckt sich dann oft Erdöl, also beispielsweise Paraffinum, also Paraffin. Wax.
Aha.
Wachs kann auch ein Erdölprodukt sein. Vaseline ist ein Erdölprodukt.
Ach, krass.
Mineral Oil, natürlich. Petrolatum oder Ceresin.
Ja. Okay. Aber trotzdem hätte ich jetzt außer eins, zwei bei allen gesagt, so, ach, das könnten auch natürliche Stoffe sein. Wobei natürlich ist ja auch immer so die Sache, alles, was nicht unbedingt chemisch hergestellt wird, ist ein natürlicher Stoff. Das ist eh eine schwierige Definitionssache. Aber hätte ich jetzt nicht auf Anhieb bei allen
und
gewusst.
Klar, ne? Es gibt natürlich eben Öle, die kann ich sowohl natürlich herstellen, als auch auf Erdölbasis. Da wird es schwierig, aber diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, die sind anscheinend in der Regel aus Erdöl hergestellt. So. Was ist das Problem mit dem Erdöl? Also es ist halt eben nicht nur eine begrenzte Ressource, sondern viele mineralölbasierte Stoffe gelten auch als potenziell krebserregend. Und das betrifft insbesondere sogenannte aromatische Kohlenwasserstoffe. Da ist die englische Abkürzung MOA im Umlauf. Das steht für Mineral Oil Aromatic Hydrocarbon. Und die Stiftung Warentest hat Kosmetikprodukte getestet und alle der 25 getesteten Produkte waren damit belastet. Die höchsten Belastungen haben Vaseline. Vaseline besteht ausschließlich aus Mineralöl und enthält zum größten Teil sogenannte gesättigte Kohlenwasserstoffe. Die werden dann mit MOSH abgekürzt. Die gelten zwar nicht als krebserregend, aber die sind auch nicht unkritisch. Die Stiftung Warentest empfiehlt grundsätzlich auf Kosmetika auf Mineralölbasis zu verzichten. Sie rät beispielsweise deswegen grundsätzlich auch von Lippenstiften auf Erdölbasis ab, weil das gelangt dann natürlich über die Lippen und den Speichel dann eben auch in den Körper.
Aber hast du da ein Beispiel dafür? Ich meine, da steht ja eigentlich kaum drauf, oder? Also gibt es da ein Siegel oder ein Label oder irgendetwas in der Richtung? Weil ich werde mir jetzt auch nicht die Arbeit machen können als Verbraucher und jedes Mal hinten in dieser Liste dann all diese Dinge durchzugehen. Und da steht ja nicht Mineralöl drauf, sondern da steht wieder Ceresin oder so. Und dann weiß ich selber nicht, was das jetzt
Ceresan oder Ceretin. Ich finde das gut, dass du so ungeduldig bist. Und, aber es kommt noch schlimmer. Lass mich noch einen problematischen Stoff auch noch
auflisten. Du bist noch nicht fertig.
Und
mit der Abrechnung.
Wahrscheinlich wird man damit auch nicht fertig, aber ich will noch mal eine Gruppe rausnehmen und ist das sogenannte Mikroplastik.
Das benutze ich immer für die Haut, damit die so schön weich bleibt, um meine alten Hautpartikel abzuraspeln.
Genau, in Peelings gibt es das, aber auch in Duschgelen, auch in Shampoos, Make-ups, Lippenstiften, Sonnencremes. Ne? Und in vielen Sachen ist es nicht als Körnung enthalten, sondern oft auch nur als Füllstoff. Ja? Und was ist Mikroplastik? Mhm. Das sind Plastikpartikel, die kleiner sind als 5 Millimeter, sagt man. Und oft so klein sind, dass man sie mit menschlichem Auge gar nicht wahrnehmen kann. Die sind nicht nur ein Umweltproblem, weil eben auch Mikroplastik wie Plastik grundsätzlich aus Erdöl hergestellt wird. Zweitens, nicht biologisch abbaubar ist. Das heißt, Plastikmüll aller Art, Mikroplastik eingeschlossen, gelangt in kaum abschätzbaren Mengen in die Umwelt und damit in die Meere. Ja, also wir kennen ja alle diese Bilder.
Mhm.
Und was ist das Problem mit Mikroplastik? Das ist dann zwar schön klein, könnte man sagen, ja, da verfängt sich dann ja jetzt irgendwie kein Fisch oder keine Möwe drin, aber es gibt natürlich eben auch Muscheln, Würmer oder Fische, die das mit der Nahrung aufnehmen, das durch Filtration passiv teilweise aufnehmen.
Genau, und so gelangt es dann in die Nahrungskette und dann wahrscheinlich auch, wenn wir Fischstäbchen essen, könnten das bei uns wieder landen.
Genau, ne? Inklusive Weichmachern wie Bisphenol A, die eben auch in den Plastiken drin sind.
Mhm. Man hat das ja wirklich auch schon an den abgelegensten Stränden gefunden, das Mikroplastik, bei denen man sich gar nicht vorstellen könnte, wie sollte das da hingelangen. Da hat man tatsächlich Proben vom Sandstrand genommen und hat dort schon Mikroplastik nachweisen können.
Ja, anscheinend irgendwie auch in der Arktis und angeblich konsumieren wir so viel Plastik im Jahr, wie eine Kreditkarte Plastik enthält.
Nicht
gehört.
Echt?
Ja. Irgendwie auf Umwegen landet das dann eben in unserem Körper und das ist das Problem und es reichert sich halt immer weiter an. So, und dann gibt es natürlich noch weitere Themen, Aluminiumsalze beispielsweise, das ist eigentlich jetzt kein Umweltproblem aus meiner Sicht. Die sind in vielen Deos enthalten, die sollen verhindern, dass man schwitzt, also die Hautporen ziehen sich zusammen und es gibt zwar eine Warnung vom Bundesamt für Risikobewertung vor diesen Deos mit Aluminiumsalze, aber es ist nach wie vor umstritten, wie und ob die wirklich schädlich sind. Was man aber aus Klimaaspekten halt sagen muss, ist die Herstellung dieser Aluminiumsalze erfordert sehr hohe Temperaturen, ist also sehr energieintensiv. So, und jetzt kommen wir zu den Tipps. Natürlich stellt sich erstmal die Frage, wie viel Kosmetik brauchen wir wirklich? Also du hast ja schon gesagt, an deiner Haut lässt du weder Wasser noch CD. Ich als alter Menschenaffe, ich stehe natürlich auf das gute alte Grooming. Ja, das kennst du vielleicht auch noch aus dem Bio-Unterricht.
Nee, tatsächlich, ist es irgendwas Komisches, was ihr bei der Dennis gegenseitig macht?
Genau, die machen das gegenseitig und durchsuchen ihren Körper nach Läusen und anderen Parasiten.
Okay,
aber danach sind die auch alle schön gechillt. Ja?
Ah, okay, ja.
Also Michlaus der Affe. Naja, klar, also am besten ist natürlich nur so viel Kosmetik überhaupt zu nutzen. Ne? Und beispielsweise eben bei Cremes, der Nutzen ist umstritten. Viele sagen, wenn ich das nicht benutze, bekomme ich super trockene Haut. Tatsächlich ist es wohl so, da spannt dann die Haut mal 2-3 Tage, aber danach fängt die an, sich wieder selbst zu fetten. Ne?
Mhm.
Also die Haut im Prinzip letztendlich, es gibt einen Gewöhnungseffekt, aber der ist auch nur vorübergehend.
Mhm. Auf was kannst du denn verzichten eigentlich?
Naja, also wenn du mich so anguckst, Haarwuchsmittel wird schwierig, darauf zu verzichten. Aber tatsächlich ist das so, auch da weiß ich nicht, hilft das Zeug wirklich. Ne? Das ist so eine Sache, wenn ich es jetzt gar nicht benutze, verliere ich dann die letzten Haare. Und das kommt, tatsächlich muss ich sagen, das ist in der Spraydose. Ich muss mir jetzt mal überlegen, ob ich das irgendwie flüssig oder sowas kaufe oder ob ich darauf verzichten kann.
Aber da gibt's auch diesen deutschen bekannten Hersteller, der irgendwie Koffein drin hat. Das heißt, morgens den Espresso könntest du dir eigentlich auch auf den Kopf schütten.
Ja, aber das wirkt, glaube ich, nicht. Also das Einzige, was angeblich wirkt, also es gibt zwei Produkte, die wirken. Das eine äußerlich, das ist Minoxidil. Das ist beispielsweise in Regain drin. Und dann gibt's Propecia, das musst du innerlich anwenden.
Okay.
Probleme, die dir fremd sind.
noch, ich weiß ja nicht, das kann ja sein in der Richtung, ja.
Also irgendwann ist halt eben auch zu spät, das sagen die Hersteller auch. Also wenn, dann müsstest du jetzt damit anfangen und so haben sie dich dann. Und dann hast du die Sprühdose im Schrank stehen. Ja. Also wir hatten ja über die Sprühdosen gesprochen, grundsätzlich auf Kosmetik in Sprühdosen verzichten und wenn man was zum Sprühen haben will, lieber so ein Pumpspray verwenden. Über die Nutzungsphase haben wir gesprochen, was ist da wichtig?
Ja, also wahrscheinlich nicht zu heiß werden lassen, oder? Also
ja, genau. Also es ist ja grundsätzlich so, Temperaturen über 40 Grad sind auch nicht gut für die Haut.
Ja,
also
zu heiß duschen.
Weißt du,
du hast
ja Kinder, wie warm badest du die?
Ach, das, also so klein sind die nicht mehr, dass ich da dieses Quietsche-Enten-Thermometer reinstecken musste, aber das waren immer so irgendwie um die, ich weiß es gar nicht mehr. Was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich falsch, aber wie gesagt, 40 Grad, glaube ich, auch für
also
jeden Otto-Normalverbraucher.
Man friert halt, wenn es unterhalb der Körpertemperatur ist, ne? Und 40 Grad, das ist noch okay, aber 43 Grad, da sagt man, das ist auch schon hautschädlich. So, Wasser nicht laufen lassen, kennen wir auch alle, ne? Also gerade jetzt natürlich eben besonders wichtig, oder der Sparduschkopf, die können dabei auch helfen. Und das Internet kann dabei helfen. Boris, hast du solche Apps, die dir helfen, bedenkliche Stoffe herauszufinden, ob die enthalten sind oder nicht? Also du hast ja eben gefragt, woher weiß ich, ob da Palmöl drin ist oder Mikroplastik?
Ja, da gibt es zwei Angebote, die ich habe und immer wieder mal nutze, wenn ich, da bin ich ja Traditionskäufer. Es gibt ja so Deos oder Parfüms oder sowas, die benutze ich schon immer. Da fällt mir der Umstieg schwer. Und selbst wenn ich dann irgendwie neue Produkte habe, dann gucke ich hinten drauf oder ich kann sie auch einmal einscannen. Dann gibt es den Code-Check und es gibt vor allem vom BUND, der ist relativ umfangreich. Das ist dieser ToxFox, den finde ich auch eigentlich ziemlich gut und da kriegst du ziemlich eindeutig angezeigt, welche Inhaltsstoffe drin sind und welche möglicherweise unter irgendwelchen Aspekten gesundheitsschädlich oder umweltschädlich sind.
Ich finde den Code-Check auch ziemlich gut, also tatsächlich, du scannst mit dem Handy dann den Barcode und der schmeißt dir das dann raus und ich habe deswegen beispielsweise mein Duschgel gewechselt, weil das war nicht vegan, das wusste ich nicht.
Okay, aber da gibt es ja wirklich dieses drin. Zeichen immer drauf, dieses vegan. Zeichen.
Ja, aber diese Zeichen, das sind ja Sachen, dafür musst du dich ja zertifizieren lassen und es gibt natürlich auch vegane Produkte, die vegan sind, aber du weißt es halt letztendlich nur, wenn du weißt, was hinter diesen ganzen komischen Begriffen in den Inhaltsstoffen steht und der Code-Check und der ToxFox, die helfen dir, das zu interpretieren. Ja, okay. Also ist Palmöl drin, ist Mikroplastik drin, ist es vegan oder nicht? Also von daher, das finde ich schon ziemlich gut. Und das lohnt sich einfach mal, den Spiegelschrank zu durchforsten und mal die Produkte zu scannen, was da drin ist. Und da sind dann oft echt einige Sachen drin, die dann auch Anteile im roten Bereich haben. Ne? Dann sieht man so ein schönes Kreisdiagramm, wie viel Schädliches ist da eigentlich drin. Genau, und dann auf Labels achten. Es gibt natürlich diese Naturkosmetik-Siegel, BDIH und Kosmos Standard heißen die. Da dürfen Erdölprodukte grundsätzlich eigentlich nicht verwendet werden. Es gibt Ausnahmen bei synthetischen Konservierungsmitteln, aber das muss dann gekennzeichnet werden, dass es drin ist. Ja, ähnlich ist dieses Natru-Siegel, das ist das mit diesem Gesicht. Und dann gibt es zum Thema Mikroplastikfreiheit verschiedene Herstellerlabel.
Okay.
Das konsequenteste ist laut Utopia das Flustix-Label.
Flustix.
Und die Naturkosmetik-Label, die geben zumindest gute Hinweise darauf, dass es vermutlich mikroplastikfrei ist. Es ist aber nicht bei allen ausgeschlossen, dass es eventuell doch Kunststoffe auf Basis natürlicher Rohstoffe enthält.
Ich finde das schwierig. Also wirklich, gerade bei Kosmetik finde ich ja, werden Labels teilweise inflationär hinten drauf geklatscht. Ja, und dann gibt es ja ganz viele andere Informationen noch, die sie draufgeben müssen. Und das macht es wirklich schwierig, dann im Laden genau die richtige Sache. Also da sind wahrscheinlich dann die Apps fast die besten Helfer, die man haben kann, weil wenn es dann wieder diese Herstellerlabels gibt und wie du selber sagst, dann gibt es irgendwie dieses V für vegan, aber du weißt nicht, ob vielleicht die Hälfte davon Palmöl ist. Das ist ja auch so eine Abwägungssache. Also das macht es echt kompliziert.
Na klar, ne? Also ich sehe ich genauso wie du. Also ich finde auch die Apps sehr viel hilfreicher und vor allen Dingen, ich gehe da auch langsam im Label-Dschungel unter und so viele Kosmetikprodukte verwende ich gar nicht. Die ich dann halt verwende oder mal neu anschaffe, die scanne ich dann mit dieser App. Und was hinter diesen Siegeln steckt, habe ich mich tatsächlich für diese Folge zum ersten Mal auch mit auseinandergesetzt. Ne? Das ist natürlich bei Lebensmitteln ist einem das Thema deutlich näher. Die meisten, die sich mit Kosmetik befassen, in Blogs, in Podcasts, das sind Frauen.
Endlich wir beiden. Ja, endlich mal Männer, oder?
Ja,
haben wir denn mal gute Tipps jetzt hoffentlich?
So, was? Ja. So, was, es gibt auch nachhaltige Männermarken, das will ich überhaupt nicht verheimlichen. Mhm. Aber wir haben bestimmt auch einige Tipps auf Lager. Boris, hast du einen guten Männertipp zum Thema nachhaltige Kosmetik?
Also ich trage ja immer 3, 5 oder 10 Tagebart, je nachdem, und lasse den eigentlich stehen. Aber trotzdem ist ja, glaube ich, was ich immer bei meinem Vater gesehen habe, der hat immer so einen Pinsel gehabt für das Rasieren, also für den Rasierschaum, und hat ihn dann selber angerührt. Und heutzutage gibt es das hier nur in den Sprühdosen. Und wenn du sagst, gerade dort ist eigentlich aufgrund von Abfall und Aluminium, was dann eigentlich in so einer Sprühdose ist, und der Triebmittel, der größte Klimakiller oder die größte Schaden an der Ökobilanz, dann einfach mal zum Pinsel und zur Rasierseife greifen und auf die Oldschool-Art machen.
Das gibt es aber alles noch, ne? Und gerade die Rasierseifen, die kommen zurück. Man kann auch eine ganz normale Seife nehmen. Man kann sich auch letztendlich mit einem Duschgel auch einseifen. Mhm. Und diese Pinsel, die haben einen kleinen Downturn, und zwar werden die aus Dachshaar gemacht.
Echt?
Ja, und angeblich kommen diese Dachse von chinesischen Dachsfarmen, und die Chinesen, die essen Dachsfleisch, sagt man, ich weiß nicht, ob es stimmt, und die Chinesinnen auch. Und wir kriegen dann halt die Dachshaare nach Europa geliefert, um daraus Rasierpinsel zu machen. Es gibt ja auch Schweineborsten, das ist
echt?
Oder ich weiß nicht, was ist aus anderen Haaren und aus Kunsthaaren, aber die Dachshaarpinsel, das sind die besten.
Aber das muss es doch schon vegan geben, oder?
Ich weiß es
Weil
nicht.
Es gibt doch so coole, ja, es gibt hier in Berlin gibt so viele von diesen Barbershops, die dann auch noch bestimmt irgendwie von veganen Typen hochtätowiert betrieben werden. Die nehmen doch gar kein Dachshaar oder sowas. Das muss es
also
doch
mein,
geben.
Ich hab ein
Dachshaar. Wenn nicht, machen wir ein Startup, Christian.
Ja.
Christian, machen wir ein Rasierpinsel-Startup. Hier sofort. Ja. Gründen wir ein Rasierpinsel, ein veganes Rasierpinsel-Startup.
Wir klonen Dachse, oder wir züchten Dachshaare aus Petrischalen. Das muss doch auch gehen.
Das müsste auch gehen. Und dann gehen wir zur Höhle der Löwen und stellen das vor.
Zur Höhle der Dachse, zur Dachshöhle. Zur Höhle der
Dachse. Ja.
Genau, und ich benutze übrigens auch so einen klassischen Rasierhobel, ne, wo man diese alten Klingen reinmacht. Das kann man auch noch alles kaufen. Die sind übrigens auch sehr viel günstiger als diese plastikumfassten Ladyshave-Klingen, die im Supermarkt immer hinter irgendwie so einer Wand sind, weil die auch gerne geklaut werden, weil die einfach zu horrenden Preisen verticken. Das muss nicht sein. Ne? Also man kann sich auch so einen hobelförmigen Rasierer kaufen und da die einfachen Klingen reinmachen. Das ist eine Centware.
Genau. Dann gibt es, habe ich noch nie ausprobiert, aber in den Recherchen ist mir es untergekommen, Haarseife im Jutesäckchen.
Habe ich natürlich auch ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert.
Echt? Du hast alles ausprobiert?
Ja. Also das finde ich ganz cool. Das ist halt so ein kleines Säckchen, wie so ein Netz ist das, und dann packst du da die Seife rein und damit kannst du dich einseifen. Das hat dann auch so einen kleinen Peeling-Effekt und danach hängst du es zum Trocknen einfach auf.
Okay. Und der Klassiker kommt für mich nicht in Frage im Moment, aber wenn du natürlich gar keine Haare auf dem Kopf hast und sie abrasierst oder ganz kurz trägst, dann musst du natürlich nicht mehr föhnen und sparst darüber unendlich viel Energie. Warum kannst aber auch lange Haare an der Luft trocknen lassen.
Wer weiß, wann der Friseur wieder aufmacht, oder wie machst du es dann?
Oh, das ist echt ein Problem. Also das ist, der letzte Friseurtermin ist jetzt ausgefallen und ich bin ganz kurz am Überlegen, ob ich mir die Haare lang wachsen lassen soll wieder.
Oder Mütze drüber. Dreadlocks.
Ja, aber dann sehe ich aus, kennst du dieses wie Dumm und Dümmer, den Film? Und stell dir mal einen davon mit langen Haaren und Baseballkappe vor. So sehe ich aus, wenn ich lange Haare habe.
Ja.
Wenn ich eine Kappe trage. Also deswegen, entweder müssen die lang sein ohne Kappe oder kurz sein mit Kappe. Aber beides zusammen, dann sehe ich aus wie Dumm und Dümmer.
Oder du nimmst dir ja nur so große Mütze, dass du da einfach entsprechend viele Haare drunter packen kannst.
So wie das so mit den Dreadlocks machen das doch manche.
Ja, genau. Genau.
Ja. Wobei, da könnte ich mir auch gleich so eine Mütze kaufen. Ich könnte mir die Haare abrasieren. Und wenn ich aber lange Haare haben möchte, es gibt solche Mützen, wo so Dreadlocks dran genäht sind. Und die könnte ich dann auch tragen, wenn ich mal wieder eine andere Frisur will.
Das stimmt. Ja, also Not macht erfinderisch. Mhm. Was viele übrigens auch nutzen inzwischen, Natron-Deo. Ja, das macht man aus diesem Natron, mit dem man auch Backen und Töpfe sauber machen kann, auch sehr günstig. Kann man selber anrühren. Kann man inzwischen auch kaufen. Es gibt viele alufreie Deos, da ist das auch drin. Da steht nicht drauf, dass es Natron-Deo ist. Da muss man auch hinten drauf gucken. Das ist dann halt Sodium Hydrogen Carbonate oder Sodium Bicarbonate steht dann da drauf. Und das sind so Marken wie Green Door oder Esperanza, da ist das mit drin. Ja.
Es gibt natürlich hast auch du andere schon mal
Deos ohne Aluminium wie Spike. Ich glaube, da ist aber kein Natron drin. Die wirken aber auch so einfach ziemlich gut.
Das weiß ich gut, weil ich kein Aluminium nehme. Es gibt sehr viele Anbieter, die explizit schon sagen, ohne Aluminiumsalze. Also es müssen ja nicht nur Naturkosmetiker, sondern auch konventionelle machen das sehr viel. Aber jetzt bei dem Natron-Deo, das selbst angerührte, das wolltest du tatsächlich mal, hast du mir schon mal davon erzählt, ausprobieren. Hast du es mal ausprobiert?
Ich wollte wissen, ob man
hat das funktioniert?
Aber es ist halt geruchsneutral.
Ach so, also das heißt, man riecht was nur nach nichts.
Möchtest, und ich mag das, den Speikgeruch so gerne. Ich benutze weiter das Speik, aber ich kenne Leute, die benutzen das und die bekommen manche irgendwie anfänglich so ein bisschen Hautrötung, weil sich ja auch der pH-Wert der Haut verändert. Das ist ja basisch, ja, aber anscheinend kommen die da alle ganz gut mit klar.
Okay, ich dachte, ich hatte ja die Befürchtung, dass man dann auch, wenn man beispielsweise in die Sonne geht, dann wird man zu einer Brezel oder so durch die Natronlauge.
Genau, das wird dann so schön knusprig unter den Achseln.
Und, oder braun, ja. Selbstbräuner integriert. Ja. Gut.
So, das war eine kleine Reise durch die Welt der Kosmetik. Wenn es euch gefallen hat, liked uns.
Genau. Schreibt Rezensionen.
Empfehlt uns weiter. Uns kann man hören auf
iTunes, auf Spotify, auf Deezer und bei Google Podcasts.
Genau. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr vielleicht das eine oder andere noch besser wisst zum Thema Kosmetik, schreibt uns eine E-Mail an.
info@kingkongklima und auch wenn ihr Themenwünsche habt, wir haben zuletzt nämlich mehrere bekommen und sind gerade dabei, diese aufzuarbeiten, beispielsweise Abfall und Unverpackt und solche Themen und da sind wir dran und wir lassen euch nicht im Stich. Ja, das war ich nicht. Da muss ich sagen, das hast du gesehen. Natürlich.
Das machen wir.
Na klar. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und
bleibt sauber.
Tschüss.